Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Young und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 15 schon von Touch Too Much. Das ist bestimmt irgendein komisches Jubiläum, Jan, oder? Kennst du dich damit aus?
Weiß nicht, Blume?
Ja, oder, weiß weil, nicht, ich weiß auch nicht, Kleeblatt, irgendwie
Kraut,
sowas. Ja.
Unkraut.
Ich finde auch, es ist unser unkrautendes Jubiläum. Mit Jan Fleming und mir, Pegas. Und ich würde sagen, ihr nehmt euch heute jetzt schon mal direkt zum Anfang ein Getränk. Macht es euch gemütlich, denn das wird heute lang. Und ich glaube auch richtig spannend, Jan. Wir haben eine Menge vor und ich finde, wir fangen mit Saufen an.
Genau, es gibt was aufzuarbeiten. Wir hatten, war es die letzte Folge,
ja,
zumindest die Folge zum Vatertag, über einen Signature-Drink gesprochen, Blacktooth Grin. Und da ich ihn ehrlich gesagt in meinem wirren Kopf nicht so präsentiert habe, wie ich ihn hätte präsentieren sollen, wie ein überaus aufmerksamer Hörer mich darauf aufmerksam gemacht hat, nämlich mein ehemaliger Mitbewohner, den ich zwischenzeitlich besucht habe,
cool,
und er gesagt hat, wenn ihr das schon macht, dann macht's doch gefälligst richtig. Und jetzt
und trinkt den Mist.
Und trinkt den Mist aber mal so, wie es original ist. Und ich greife hier mal in meine Zaubertüte.
Mach das und dann erzählst du nochmal genau, was das war. Also wir haben ja beim letzten Mal Drinks rausgesucht und da habe ich auf jeden Fall ganz laut Igitt geschrien. Und du hast gesagt, komm, den probieren wir nächstes Mal. Von welcher Band war das nochmal?
Das war von Dimebag Darrell,
ja,
der Signature-Drink, und er heißt Blacktooth Grin. Und jetzt ist nur die Frage, habe ich wieder verkackt und habe irgendwas vergessen. Aber erstmal gucken wir mal, welchen Becher willst du? Das ist jetzt eine schwere Entscheidung.
Okay.
Möchtest du den AC/DC-Becher oder den HP Baxter-Becher? Beide von Originalkonzerten besorgt.
Den AC/DC-Becher habe ich selber, von daher nehme ich HP. Das, du weißt, wofür HP steht?
Hans-Peter.
Ja, und weißt du auch, wo Hans-Peter herkommt?
Aus Hannover.
Nein, aus Leer, mein Freund. Hans-Peter ist nämlich aus Friese.
Okay.
Jetzt gib mir den Becher. Achso, ja, du musst ihn erst noch voll machen.
Soll ich den dir hier?
Ich will auf jeden Fall Hans-Peter-Becher haben.
Also, und die Ingredienzien,
ja,
sind jeweils zu einem Drittel, das habe ich von meinem ehemaligen Mitbewohner, ein sehr, sehr guter Mensch, mitbekommen, Seven Crown Seagrams American Blended Whiskey, ein Drittel.
Dann das ist hier, Bourbon, ja?
Ja, bestimmt, aha, keine Ahnung.
Ja.
Crown Royal Blended Canadian Whisky.
Nee, das ist Bourbon. Canadian ist Bourbon, das andere ist hoffentlich Single Malt. Oder du Dussel hast zwei Bourbon,
nein,
mitgebracht.
Nein, 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 das ist ja nicht, es geht ja nicht um Bourbon und Dings, sondern es geht,
natürlich
genau,
geht's um Bourbon und,
nein,
Dings.
Nein, woher weißt du das? Du kennst den Drink.
Du hast doch letztes Mal vorgestellt,
ja,
war ich doof.
Ich habe es doch falsch vorgestellt.
Ach,
deswegen
so
hat der Kollege ja interveniert, mein Freund, und hat uns die Original Whiskys
so
für diesen Drink.
Also es geht um American Blend und Canadian Blend?
Nein, es geht,
ist ja
um
noch ekelhafter.
Seven Crown Seagrams und Crown Royal. Es geht genau um diese Whisky-Sorten.
Aha, okay. So. Ein Drittel der plus Cola.
Genau, ein Drittel der, ein Drittel
dann
der.
Ist es aber auch gar nicht mehr so eklig, wenn es Whisky mit Whisky und Cola ist, weil du hast gesagt, es ist Single Malt mit Bourbon und Cola.
Ja, ich weiß auch, wie es ist.
Weißt du, wie ich bin?
Du kennst
ich
mich
ich
doch.
Ich nehme das nicht so genau beim Saufen. So, Hauptsache, jetzt knallt.
Jetzt gucken wir mal, das machen wir mal natürlich immer so grob.
Oh, Jesus, ey.
Wir probieren das mal.
Wir probieren das aus. Okay, wir fangen mit Saufen an. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Das lockert auch die Zunge, denn wir haben, wie gesagt, heute viel vor. Und ich kann schon mal, während du mixt, mir ein bisschen was von der Seele reden, denn
das M in diesem Satz ist ganz wichtig, ne?
M? Hm. Ja. MV Matters. Ich muss tatsächlich darüber reden, es erinnert mich richtig krass, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an den Anfang von Corona. Da saßen wir auch hier und wussten nicht so richtig, reden wir da jetzt drüber, reden wir da jetzt nicht drüber, musst du da jetzt aufpassen, was sagst du denn eigentlich dazu? Und so ein bisschen geht es mir auch so mit Black Lives Matters aktuell. Es ist unfassbar, was da momentan abgeht, und ja, die 50 Cent zahle ich mit Freuden.
Oh ja.
Ne? Du hast schon wieder gar nicht aufgepasst, wenn es um Alkohol geht, genau, die Unfassbarsteuer. Was da abgeht in Amerika, bürgerkriegsähnliche Zustände, weil Amerika zum Bananenstaat umfunktioniert wird durch einen völlig unfähigen Präsidenten, der mit dieser ganzen furchtbaren Geschichte überhaupt nicht umgehen kann. Und ich hoffe, dass sie das da irgendwie ansatzweise in den Griff kriegen. Und ich glaube, Jan, wir sind uns auch einig bei Black Lives Matters. Da ist momentan immer noch nicht genug drüber gesprochen worden anscheinend, denn sonst wäre das alles mit George Floyd nicht passiert.
Natürlich, also du holst mich hier gerade aus meinem Barkeeper-Dings, aber definitiv, ich muss jetzt mal wieder in den ernsthaften Modus switchen, es ist ja total gruselig,
ja,
dass dieses Thema irgendwie wie in so einer Endlosschleife immer und immer und immer wieder aufkommt und man das Gefühl hat, dass es vor allem bei Teilen der Bevölkerung in den USA, aber ich glaube, das ist auch in Deutschland das Problem, immer völlig negiert wird und so getan wird, das ist gar kein Problem. Also, dass gerade weiße Leute immer behaupten, das ist sozusagen eingebildet. Das ist so wie wenn Männer Frauen sagen, ja, Sexismus gibt's gar nicht. Also, wo ich immer denke, hört doch den Leuten zu, die das offenbar erleben und davon berichten, und dass jemand, der weiß ist und Mittelstand und diese Probleme nicht hat, das nicht nachvollziehen kann, mag ja sein. Deswegen gibt es diese Probleme ja aber seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten. Und ich hatte ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir hier drüber gesprochen hatten oder privat, den Film The Green Book.
Ja.
Über diesen Musiker, der in den Südstaaten auf Tour ist. Ich glaube, Pianist ist er. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass das 50, 60 Jahre
mit seinem weißen Chauffeur,
her,
ne?
ist, das ist ein grünes, so der Film heißt The Green Book, weil in dem grünen Buch waren Hotels aus den Südstaaten gelistet, wo Schwarze übernachten durften. Also das ist 50, 60 Jahre her. Und zu tun, das ist zwar eine lange Zeit, aber das ist ja keine Jahrhunderte. Und dass Leute jetzt so tun, als gäbe es diese Probleme nicht, obwohl offensichtlich auf den Straßen Menschen genau diese Probleme bemängeln, ist einfach absolut ignorant und völlig unfassbar, dass so jemand von oben auch noch da steht und irgendwie dieses Problem, wenn man es lieb formulieren wollen würde, wie ein Kind, das die Augen zumacht und sagt, das gibt's nicht.
Das macht er ja die ganze Zeit schon. Ja,
also katastrophal.
Also dieser Podcast Black Lives Matters auf jeden Fall. Wir sind dabei und es gibt da einen ganz guten Spruch, der, glaube ich, jedem Weißen in diesem Fall gut zu Gesicht steht, nämlich I understand that I don't understand, but I stand with you.
Genau.
Das ist halt auch, sage ich jetzt mal, würde ich zum Motto machen heute für unseren Podcast. Und von daher drehen wir heute alles mal um, finde ich, und fangen mal direkt an mit unseren Songempfehlungen. Das machen wir sonst immer am Ende. Ich würde es heute mal am Anfang machen, weil es heute gerade so gut passt, weil das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, auch in deinem Songtipp hervorragend hervorkommt.
Genau, und das ist genau das Gruselige. Wir hatten ja in unserer Guilty Pleasure-Folge, hatte ich ja Buddy Count angesprochen und gesagt, dass sie für mich eigentlich Guilty Pleasure waren, aber durch das vorletzte Album Bloodlust wieder da aus dieser Schiene völlig raus sind, weil sie absolut zeitgemäße Musik machen. Und das ist diese Musik, der Musiktipp heißt No Lives Matter, ist von dem Album und es geht genau, ich weiß gar nicht, welcher Schwarze es war, den sie da erschossen haben, aber es geht genau um diese Thematik und es ist 3 oder 4 Jahre alt. No Lives Matter!
Racism is real as fuck. Und bei mir gibt es jetzt schon mal eine kleine Vorschau mit meinem Songtipp auf unser Thema später, was wir aber jetzt noch nicht verraten. Da schließt sich dann am Ende wieder ein Kreis. Und zwar werde ich auch zu diesem Thema, nämlich so ein bisschen als Zeichen, wie schwarz und weiß super zusammenkommen, ein Cover machen. Original von einem Weißen, Cover von einem Schwarzen. Und der Weiße sagt, das Cover des Schwarzen ist viel besser als mein Original. Und es geht um All Along the Watchtower, Original Bob Dylan, Cover Jimi Hendrix. Und es ist über 50 Jahre her. Und die erste Zeile ist genauso aktuell wie immer. There must be some kind of way out of here. Also irgendwie müssen wir da mal wieder rauskommen aus dieser ganzen Geschichte und ich hoffe, das schaffen wir auch. All along the watchtower, absoluter Klassiker, gerne mal wieder reinhören, Jimmy, All Along the Watchtower. So, jetzt trinken wir ein oder wie?
Genau, ich habe eben noch mal ein bisschen justiert.
Mehr Cola.
Ein Schuss, eine Ideenmüh, was ich ja sehr hasse.
Ja, ohne Eis, furchtbar.
Ist total lecker, wirklich.
Kann, schmeckt richtig, kann gar nicht gut sein, cheers.
Also, Blacktooth Grin auf Dimebag Darrell, ne?
Oh Gott. ein Drittel, ja?
Ja, aber ich finde das, ist als ich es das erste Mal gehört habe, ich finde, es ist erstaunlich trinkbar.
Ja, es ist Whisky-Cola am Ende, ne? Aber halt endstark.
Es ist Whisky-Cola.
Eben, es ist halt endstark. Okay, kann man trinken. Und weil wir gerade in Abkotzlaune sind, finde ich, machen wir gleich die Fuck vor hinten rein. Also wir machen heute mal alles umgekehrt und ich fange auch direkt an, weil das eben auch noch um Black Lives Matter sich dreht. Wir haben ja auch beide und auch unser Podcast mitgemacht beim Blackout Tuesday, wo alle schwarze Bilder gepostet haben. Und wenn man sich mal überlegt, was für eine Ignoranz, die du auch gerade schon angesprochen hast, zu diesem Thema ist, die kommt für mich, und das ist meine absolute Fuck-Vor für diese Woche, daraus, dass ich schon am Dienstagabend bei Instagram oder bei Facebook, bei beiden, Leute gesehen habe, die gepostet haben, meine Güte, jetzt hört doch mal auf mit diesen schwarzen Bildern. Es ist doch jetzt mal gut. Es war noch nicht mal der eine Tag vorbei. Und solche Leute, die sagen, jetzt hört doch mal auf mit den schwarzen Bildern, es ist doch mal genug, das sind genau die gleichen, die immer sagen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, oder die sagen, jetzt hört mal auf zu meckern. So schlimm ist es doch nicht.
Genau. Diese Augenwischerei, ganz, ganz furchtbar. Und ich hoffe, dass wirklich am besten jetzt schon dieser Fall, aber wenn dann nicht der, doch der nächste dazu führt, dass wirklich die Augen mal geöffnet werden, man vielleicht jetzt auch durch so eine Katastrophe, vielleicht schafft es der Bruder von George Floyd, so eine Art neuer Martin Luther King zu werden, dass es da wirklich nochmal eine echte Bewegung gibt, dass allen klar wird, Leute, dieses Thema ist, und das ist so peinlich und so schlimm, immer noch nicht vorbei.
Man kann es nur hoffen.
Deine Fall vor.
Ich muss jetzt mit etwas völlig Banalen kommen.
Ist okay.
Das ist total schlimm. Erstmal, ich finde es total traurig. Ich wäre gestern Abend bei Rammstein in Stuttgart gewesen. Und bei all dem, ich finde es ja erstaunlich, wie schnell man doch, oder ich zumindest, in diesem Corona-neuen Alltag angekommen bin. Aber an diesen besonderen Daten, wo man so guckt, was hätte ich denn eigentlich gemacht, da werde ich dann teilweise doch ein bisschen wehmütig.
Mach das mal nicht.
Das ist für mich ein absoluter Fuck vor.
Und, ja, glaube ich.
Finde ich ganz scheiße.
Ja, verstehe ich. Ich bin jetzt genauso banal wie du. Ich finde Werder ganz scheiße. Ich bin ein Riesen-Werder-Fan. Und weißt du, was sie mit mir machen im Moment, das ist nicht in Ordnung, finde ich. Und auch mit meinem Sohn. Weißt du, mein Sohn ist 8 und der ist jetzt auch wirklich schon glühender Werder-Fan. Und echt, heute Morgen steckt er den Kopf rein, völlig verpennt. Papa, wie hat Werder gespielt? 3-0 verloren. Oh nein. Und er hatte gestern noch erzählt, wie wichtig dieses Nachholspiel ist. Und man könnte auf den Relegationsplatz und punktgleich mit Mainz auf 15. Und dann wäre doch noch alles drin. Dann verkacken die das Ding schon wieder 3-0, wo man gerade wieder Hoffnung hatte. Das ist nicht in Ordnung. Das grün-weiße Herz ist blutet.
Aber ich sag dir eins, genau das, also ich finde es gut, dass dein Sohn Werder-Fan ist und nicht wie viele Kinder irgendwann diesen bequemen Weg gehen und Bayern-Fan werden, weil da sind sie ja immer erfolgreich.
Er fängt schon an, Dortmund zu spielen, immer bei FIFA, nicht mehr Werder. Ich weiß nicht, aber also ich hoffe, er hält es durch. Ich hoffe, ich habe ihm klargemacht, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Aber Werder macht es einem nicht einfach.
Das ist so,
das muss man sagen.
Aber Liebe ist ja auch nicht immer einfach.
Oha. Ja. Das war meine dritte Fuck-Vor für diese Woche. Aber du bist nochmal in richtig dran.
Ich kann nur erzählen, dass ich tatsächlich, ich bin noch nicht sicher, ob es Fuck-Vor oder tatsächlich mein Highlight dieser Woche war. Ich bin gestern sowas von unfassbar geil gedisst worden. Oh, unfassbar,
das
ja.
Das ist schon dein zweiter übrigens. Ja. Den vorhin habe ich dir durchgehen lassen, weil er zu Black Lives Matters war.
Ich bin so hart gedisst worden gestern. Ich war zum ersten Mal in Corona-Zeiten schwimmen, morgens um 8. Oh.
Wie läuft das ab?
Im Prinzip musste ich nur vorher registrieren, druckst so eine Zugangsbestätigung aus, die es für lau. Hier,
meine 50.
Sehr stark, die es für lau gibt. Und dann gehst du rein und dann ist da zwar ein bisschen was abgesperrt, aber morgens sind ja eh nicht so viele Leute da, dass das irgendwie ein Problem ist. Naja, und dann bin ich meinen Kilometer geschwommen, war ganz stolz. Und dann habe ich da so eine Rentnertruppe gesehen, die irgendwie so mit so einem Fondschwimmer, bam, 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 da die ganze Zeit hinterher und immer so 300 Meter jetzt nur Rücken und nur Beine und 400 Meter nur das. Und die haben das so anderthalb Stunden bestimmt gemacht.
What?
Und dann kam so ein Mädel raus, die war so vielleicht Mitte 30, ich sag mal quadratisch praktisch gut.
Ja.
Und hat sich neben mich gesetzt, da meinte ich so, sag mal, ist das da ein Schwimmverein? Ja, was, Bo? Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch und meinte sie so, ja, ja, ich bin gerade 5 Kilometer geschwommen. Und hat sie mich so angeguckt und ich saß da schön mit meinem Buch und war so selbstzufrieden, hatte gerade so einen Kilometer hinter mir mit so fetten Pedals, die Arme haben geglüht, hat mich richtig, hat sie mich so angeguckt und gesagt, und du bist nur zum Lesen hier? Und dann war mir das schon so unangenehm, dass ich zu ihr meinte, naja, ich bin ja gestern eine Runde um Maschsee gelaufen. Und dann hat sie mich nochmal angeguckt und meinte nur so, und so völlig süffisant hat sie mich einfach mal so papapapatsch abgewatscht.
Aber richtiger Doppeltes, ja, sauber.
Und deswegen weiß ich nicht, ob es Fuck vor ist oder sehr geil, aber auf jeden Fall.
Nö, ich denke schon Fuck vor, es passt schon ordentlich. Ja. Ist schon ein ordentlich mieser Diss für
dich. Kann man schon machen, ne?
Wenn die Rentner mehr schwimmen und die Dicken auch als du, das ist schon hart.
Ja. Obwohl, sie war nicht dick, sie war halt,
muskulös und praktisch und sehnig, Entschuldigung.
Ja, aber trotzdem, also für sie war das total erbärmlich, was ich da abgeliefert hatte.
Ich finde einen Kilometer ganz ordentlich an dieser Stelle.
Ich für mich auch, aber seitdem schäme ich mich. Ich
wollte eigentlich heute Morgen wieder hin. Brauchst du nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was auch mit Rockmusik zu tun hat an dieser Stelle. Das haben wir uns schon vorher überlegt und ich finde trotzdem, es passt auch tatsächlich gut zum aktuellen Black Lives Matters Geschehen. Denn was wäre, wenn der Typ plötzlich doch auf George Floyd gehört hätte und das Knie weggenommen hätte? dann wäre das Ganze untergegangen. Dann hätte der den trotzdem misshandelt, aber der wäre vielleicht nicht dran gestorben und niemand hätte was gemerkt. Diese kleinen Unterschiede, diese minimalen What-Ifs, die haben wir uns vorgenommen für heute, die What-Ifs der Rockmusik. Was wäre, wenn das und das passiert oder nicht passiert wäre? Und du fängst jetzt einfach mal an.
Genau, ich muss dazu sagen, ich bin darauf gekommen, dieses What-If ist so ein, ich glaube, so ein amerikanisches Sprichwort, sagt man, ne? So dieses Was wäre, wenn. Und ich war bei meinem guten Freund und ehemaligen Mitbewohner ... in Stuttgart, der uns auch dieses Getränk gegeben hat. Und mit dem
echt jetzt mal ...
Wer weiß, was...
Was ist denn mit dir los?
Wer weiß, was noch rauskommt.
Du hast doch seinen Namen schon dreimal gesagt, ja, in diesem Podcast.
Der gute Hans.
Siehste.
Auf jeden Fall.
Shoutout.
Haben wir schon früher, und wir beide haben auch schon drüber gesprochen, The Darkness, großartige Band, ja, damals gewesen. Und
ich sing's jetzt nicht nochmal.
Genau.
Du hast aber drauf gewartet, ja, ich hab's gesehen.
Und die haben ein großartiges erstes Album gemacht und im Zuge dieses alkoholgeschwängerten Abends haben wir ein bisschen das zweite Album gehört, One Way Ticket to Hell and Back, was richtig, richtig geil ist. Und das erste Album war richtig geil, das zweite Album war richtig geil, die Presse hat gesagt, das ist der perfekte Hybrid zwischen Queen und AC/DC. Und dann haben sie sich getrennt und haben danach nur Scheiße gemacht. Alkohol geschwängert und so beschwingt von diesem Abend habe ich mir die anderen Alben danach durchgehört. Und es gibt ein, zwei gute Lieder in vier Alben, aber ne, die haben sich dann 7, 8 Jahre getrennt und haben komplett ihr Mojo verloren und sind eben am Boden sozusagen meiner Meinung nach zerstört worden, obwohl sie da echt richtig groß waren, Vorband von Stones und in England und so richtig gefeiert wurden. Und deswegen dachte ich, was wäre, wenn, what if, wenn die sich eben 2006 nicht getrennt hätten aufgrund von Drogenproblemen, sondern zusammengeblieben. Und da gibt es natürlich tausende Fragen, die man diskutieren kann.
Ich muss an dieser Stelle ganz kurz für das Protokoll sagen, der Kollege Fleming hat sich schon mal locker 2 Euro dahingelegt. Er hat sich also noch 2 Unfassbares mindestens vorgenommen für diese Folge.
Also, zählt das?
Nein. damit es am Ende passt für die Dose. Also da kann man jetzt natürlich wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Das ist ja recht unspezifisch. Was hast du dir denn gedacht? Also wenn die jetzt zusammengeblieben wären, ihr Mojo beieinander gehalten hätten, dann was? Wären sie eine der besten Bands aller Zeiten geworden?
Ne, das nicht, aber ich glaube, sie wären bestimmt für 10 Jahre, also sie hätten im 2-Jahrestakt nachgeliefert.
Ja.
Und hätten auf jeden Fall einen richtig großen Run gehabt. Also die hätten richtig Stadionrock gemacht und es ist schwer natürlich, das ist ja auch der Reiz dieser Sache, ein bisschen absolut rumzuspinnen.
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl, das erste, wie es so ist, gerade auch damals, ich sag mal vor Spotify etc., erste Album, bam, zweite noch einen draufgesattelt in aller Munde und dann hätten die richtig durchstarten können und ich glaube, die hätten bestimmt 10, 15 Jahre richtig gut Musik gemacht und wären so eine Band, nicht Level natürlich Stones oder AC/DC oder so, aber
so Foo Fighters.
Ja, vielleicht in der Richtung. Also ich glaube, die hätten tatsächlich sich einen richtig guten Status erarbeiten können.
Ja, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, wie so oft die Aufteilung bei uns ist, klassisch unterwegs gewesen und mir ist aufgefallen, ich glaube, bei vielen Bands hätten diese typischen What-Ifs gar nicht so viel verändert, wie man eigentlich denkt. Also, bestes Beispiel, was wäre gewesen, wenn Mark David Chapman am 8. Dezember 1980 John Lennon nicht erschossen hätte? Das ist ja das für mich eins der größten What-Ifs. Was wäre gewesen, hätte der John Lennon nicht erschossen? Wäre dann noch irgendwas mit den Beatles passiert? Und die Antwort ist ja ganz klar nein.
Nee.
Denn die Beatles waren ja schon getrennt.
Genau.
Ne? Und die hätten auch nicht mehr zusammengefunden, weil die haben das letzte Album schon im Stress gehabt. George Harrison ist schon mal zwischendurch ausgestiegen, wieder reingekommen. Zwischen denen war alles schon kaputt. Und es hätte wahrscheinlich nur dazu geführt, ganz ehrlich, dass John und Yoko alle noch viel länger so sehr genervt hätten, dass keiner die Beatles mehr hätte hören wollen. Ich will jetzt nicht sagen, gut gemacht, Mark David Chapman, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass es was zum Positiven für das geschichtliche Verständnis der Beatles getan hätte, hätte er John Lennon nicht erschossen.
Nee, ich glaube, da hätte sich auch nicht mehr viel getan. Also er hätte meiner Meinung nach John Lennon vielleicht dieses musikalische Denkmal noch zerstört.
Sag ich ja gerade.
Genau, also ich glaube nicht, dass ich da in irgendeiner Richtung...
Genau,
Vielleicht würden sie jetzt durch Baumärkte in Niedersachsen touren. Uwel gönne beim Obi.
Da weißt du gar nicht, das wäre gar nicht, ob das jetzt geil ist oder scheiße.
Die Beatles ja. beim
Obi. Aber dann auch nicht mehr in Original, weil dann wäre irgendwie anders nicht mehr. Also George Harrison wäre ja nun auch nicht sowieso nicht mehr dabei gewesen. Dann wäre irgend so ein halber Bassist noch mit reingekommen oder so oder Gitarrist. Gar keinen Bock drauf gehabt. Aber ich finde, das kommt bei vielen Bands auf dieses raus. Also Led Zeppelin zum Beispiel ist ein anderes Beispiel für mich. Ja, gleiches Jahr 1980. Ne? Da John Bonham verstorben, der Drummer. Und die haben ja nun tatsächlich ganz deutlich sofort gesagt, wir hören auf. Das macht ja eigentlich keine Band, nur weil sie einen Drummer wechseln müssen. Ne? Dass sie sagen, sie hören auf. Aber die haben gesagt, nee, ohne den können wir nicht weiterspielen, wollen wir auch nicht. Und haben dann 40 Jahre nicht mehr gespielt. Und ich sage, wenn die weitergespielt hätten, hätten die genauso ihr Erbe zerstört. Jimmy Page und Robert Plant, die hätten sich binnen zweier, dreier Jahre sowas von zerstritten über die Richtung der Band, wer der Boss ist bei der Band. Das wäre ganz eklig auseinandergegangen. Und so ist es eben, Led Zeppelin ist was ganz Besonderes nach wie vor, weil die eben gar nicht mehr gespielt haben seit 40 Jahren, außer beim Celebration Day 2007 in London. Und kommt ja nicht von ungefähr, dass Richard Branson denen $800 Millionen angeboten hat für ein Konzert und sie das abgelehnt haben. Also auch da, wenn der weitergelebt hätte, ich glaube, es wäre nicht zum Guten gewesen für die Entwicklung von Led Zeppelin.
Kann man 800 Millionen Euro guten Gewissens Dollar ablehnen? Also und wenn
anscheinend.
Wenn du nur sagst, ich spiel's, um die Scheiße zu spenden.
Nee, aber die haben gesagt, wir können das nicht guten Gewissens machen. Ich finde es jetzt auch ein bisschen albern, weil der Sohn von John Bonham hat ja auch beim Celebration Day schon gespielt. Einen besseren Ersatz findest du ihm normalerweise nicht. Also jetzt mal rein fürs Karma her. Der hat das ordentlich gemacht. Der hat es nicht so gut gemacht wie sein Vater. Da hat man schon gemerkt, dass da ein Unterschied ist. Weil der wirklich einfach auch mit dieser Kraft, die der hatte, der hat ja die Trommelfelle ganz besonders ausgekleidet, damit er diesen Maschinengewehr-Sound hatte. Und das hat der Sohn einfach nicht komplett so hinbekommen. Das hat man schon auch gehört. Aber ich sag mal, ein Konzert für $800 Millionen und wenn du sagst, ey, wir spenden $800 Millionen dann komplett für irgendwas, finde schon, dass sie es hätten machen sollen. Alle wollten ja auch, nur Robert Plant hat gesagt, nee, will ich nicht. Also finde ich jetzt auch ein Stück zu heftig, weil das hättest du einfach wirklich in die Hand und spenden können.
Ich habe ein What-If und das ist meiner Meinung nach für Hardrock- und Metal-Fans das größte What-If, was es überhaupt gibt.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Was wäre gewesen, wenn dieser Karten Flip im Metallica Tourbus.
Den hatte ich auch.
Anders ausgegangen wäre und nicht Cliff Burton, sondern, soweit ich informiert bin, Kirk Hammett gestorben wäre. Und ich habe da mal, also ich weiß
nicht. Erklär kurz, was passiert ist.
Genau, die Band war irgendwo in Skandinavien im Tourbus unterwegs und die beiden haben um ein Bett gekungelt und haben gesagt, wollten beide das gleiche Bett und haben Karten gezogen. Und ich glaube, Kirk Hammett hat sogar verloren.
Ja.
Cliff Burton hat das
Peak Ass.
Genau, hat das Bett bekommen, was er wollte. Und dadurch ist bei diesem Unfall des Tourbusses dann Cliff Burton gestorben, weil er eben in diesem Bett lag.
Ja.
Und für mich ist das, sag ich mal, das ist ja für mich das größte What-If in der Metal-Szene. Was wäre mit Metallica gewesen, wäre Cliff Burton nicht gestorben?
Man muss ja
beziehungsweise in diesem Fall sogar, was wäre gewesen, wenn Kirk Hammett anstatt Cliff Burton gestorben wäre? Ist ja natürlich ein bisschen makaber, man kann ja sagen, wenn er nicht mehr in der Band gewesen wäre. Also wie hätte sich Metallica weiterentwickelt, wenn eben beim Songwriting Cliff Burton weiter dabei gewesen wäre und eben ein anderer Gitarrist?
Das Besondere bei Cliff Burton ist ja, dass er einer der einflussreichsten Bassisten überhaupt war. Also die Jungs von Metallica sind ja extra aus L.A. in die San Francisco Area rübergezogen, damit er bei denen spielt, weil er nicht weg wollte aus der Heimat. Und die haben sich nur für einen Bassisten, das klingt völlig despektierlich, aber wenn man sich mal generell die Line-Ups anhört, sorry, Alter, Bassisten sind normalerweise eben Nummer 4 bei 4 im Ranking. Es ist einfach so. Aber der war so enorm wichtig, weil er ganz viel eben auch, wie du sagst, Songwriting gemacht hat. Aber Kirk Hammett ja nun auch. Und das ist wirklich eine heftige Frage, denn die Frage ist ja danach, wie geht die Entwicklung dann noch weiter? Und wen nehmen sie dann als Gitarristen?
Und da sag ich dir jetzt mal, und jetzt kommt nämlich der nächste
Hörnfick. Mustaine kommt zurück.
Kommt zurück, obwohl ich heute die Daten nochmal gecheckt habe. 86 ist natürlich bei Megadeth auch ja. Peace Sells But Who's Buying rausgekommen, sozusagen das Megadeth-Überalbum. Aber die Überlegung, dass Mustaine mit Burton nochmal zusammen auch, sag ich mal, ein paar Jahre weiter und echt auf dem Peak ihres Songwritings sich nochmal zusammengetan hätten, hat mich, ist natürlich, wir wissen es, hochspekulativ und jeder macht sich dadurch angreifbar, weil natürlich jeder sagen kann, was erzählt der Fleming da für einen Quatsch. Aber ich sage dir, die wären eigentlich prinzipiell die viel, viel geilere Metalband gewesen, wären aber niemals so bekannt geworden, weil dieses, was Cliff Burton hatte und was auch Mustaine hat, weswegen Megadeth niemals so total in den Mainstream angekommen ist, dieses Verspielte, was du auf den ersten Metallica-Alben auch bei vielen Songs hörst, wäre halt noch weitergegangen. Die hätten es auf die Spitze getrieben, es wäre noch geiler gewesen für Puristen, aber es wäre, glaube ich, nicht so in den Mainstream geschwemmt worden und sowas wie das Black Album, so ein für damalige Metal-Trash-Metal-Verhältnisse relativ straightes Album, hätte es nicht gegeben. Aber es ist auf jeden Fall, also darüber nachzudenken, hat für mich Reiz. Also das wäre eine hochexplosive Mischung.
Glaubst du denn, dass das tatsächlich auf dem Mist so ein bisschen auch wirklich von Kirk Hammett gewachsen ist, dass sie mehr in diese Radioszene reinkommen und dass sie in dieser Richtung auch weiter das Songwriting betreiben? Oder hat dann James Hetfield da so ein bisschen auch mit übernommen und hätte das nicht geschafft, wenn Mustaine und Burton sich zusammengetan hätten?
Also ich glaube einfach, dass Mustaine und Burton beide auf dieses Epische stehen.
Ja.
Und ich glaube, oder ich kann es mir halt schwer vorstellen, aber ist natürlich spekulativ. Man weiß nie, wie die Chemie im Proberaum und mit dem Producer am Ende ist. Aber ich glaube nicht, dass da einer gerne zurückgesteckt hätte. Und ich glaube, sie hätten dieses Epische weitergetrieben. Ob das dann geil wäre oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Hetfield hätte sich auch mitziehen lassen.
Genau. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ja. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage irgendwie. Ich glaube, die beiden hätten sich, ne, wie es in vielen Bands, ist ja jetzt auch mit Ulrich und Hetfield so gewesen, aber dieses sich gegenseitig hochschaukeln. Wer kann noch einen draufsetzen und wer schafft noch einen Schlenker in den Song, der geil ist oder so. Ich glaube, das hätten die beiden auf die Spitze getrieben. Stelle ich mir zumindest sehr, sehr spannend vor.
Jetzt müssen wir an dieser Stelle sagen, dass wir beide ja nun eigentlich große Freunde von Kirk Hammett sind, weil wir beide das Glück hatten, ja ihn interviewen zu dürfen.
Super Typ.
Ja, und sehr, sehr begeistert von ihm waren. Für mich auch wirklich ein absolutes Highlight in meiner Karriere war, mit ihm eine Stunde machen zu dürfen. Ganz, ganz großartiger Typ, aber eben wirklich auch einer von diesen, wo man jetzt im Nachhinein gar nicht mehr glauben kann, dass der in den 80ern Metal gemacht hat. Völlig clean. Zum Frühstück gibt's ständig nur irgendwie Müsli und Obst und ansonsten wird gesurft, ganz viel Sport und kein Alkohol und ne, ganz entspannt und
er ist ja auch so ein bisschen, zumindest was man so hört, der Ruhepol in der Band. Ja. Also er ist ja genau, sag ich mal, im Prinzip das Gegenteil zu Mustaine
von
der Persönlichkeit. So.
Wie das zusammengekommen ist, weiß ich sowieso nicht. Wie man von Mustaine zu Kirk Hammett kommt.
Ja, wahrscheinlich. Das ist wie, wenn du eine Ex-Freundin hast, die, keine Ahnung, jeden Abend bis um 5 im Club ist und dann hast du die um 18 Uhr nach Hause geht. Ne? Also einfach, weil du von einem Extrem dann ins andere.
Okay.
Weiß, kann ich mir vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, das war uns so drüber. Mit dem Vollirren, der ja Mustaine, also von allem, was man so als Fan liest und hört. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, über Mustaine mal kurz, was man so hört. Ich habe einen Kumpel, der früher für Laut und so Metal-Magazine Interviews gemacht hat. Und der hat wirklich Mustaine getroffen. Und Mustaine schickt vorher seine CDs raus zu den Journalisten und erwartet, dass die genau hören. Und irgendwie hat er eine Frage gestellt und daraus konnte er schließen, dass er diese CD nicht gehört hat, weil er sie auch nicht bekommen hat.
Oh.
Und er wollte sofort das Interview abbrechen, woraufhin der Manager gesagt hat, nee, der hat wirklich diese CD nicht bekommen, der kann das nicht wissen. Und es war so eine Frage, auf dem Album United Abdominations fliegt, glaube ich, ein Engel, sieht so aus, als ob er in die Stadt oder in das Hochhaus der United Nations reinfliegt. Er will aber, dass es symbolisiert, dass der Engel rausfliegt oder sowas. Auch so, es ging ums Artwork.
Du
also
lieber
so,
Himmel.
Und der ist halt da so, ich bin Künstler und ich habe eine Message und so, dass das, glaube ich, also wahrscheinlich ein total spannender Typ, wahrscheinlich auch einen Abend mit, könnte spannend sein.
Habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt schon nicht mehr. Solche Leute kann ich gar nicht leiden.
Aber,
tut mir leid.
Aber ich glaube, es ist halt das komplette Gegenteil zu Kirk Hammett, der hier, als wir ihn getroffen haben, der ja noch
jeden Abend.
Eine halbe Stunde noch sich unterhalten hat und auch, oh, wie nett mit dir und
richtig
dies
lustig
und das.
Gewesen, wenn wir noch drüber gesprochen haben, ob seine Frau ihm die Klamotten rauslegt morgens. Es war sehr, sehr lustig. Mit dem verbringe ich jeden Abend gerne. Aber solche Leute kann ich gar nicht leiden, mit denen du so völlig ins Detail gehen musst. Da verlierst du auch komplett jeden Zuhörer bei, weil das ist so speziell. Das können wir hier machen, weil wir ein spezieller Rock-Metal-Podcast sind. Aber ansonsten ist das viel zu speziell für die Öffentlichkeit. Wen interessiert's, Alter? Wenn die Musik geil ist, die Musik geil. Ob der Engel da rein oder da rausfliegt, I don't care.
Ja, aber so. Das ist halt Mustaine. Und deswegen, ja. Meiner Meinung nach, wäre es eine ultra puristische, geile Metal-Band gewesen, wenn Burton und Mustaine irgendwie an diesem Punkt wieder zusammen.
Ich glaube, die hätten sich kaputt gemacht, alle miteinander.
Kann auch gut sein, zwei Jahre später.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass tatsächlich James Hetfield bei den beiden, der wäre mitgegangen, der hätte sich mitziehen lassen und die drei hätten sich gegenseitig so derbe runtergezogen, auch drogenmäßig und alkoholmäßig. Ich glaube, das wäre richtig, richtig in den Arsch gegangen und deshalb war es tatsächlich gut, dass Kirk Hammett da als ausgleichender Pol mit reingekommen ist und die Jungs dann in die Richtung gebracht hat, in der sie jetzt sind, denn auch wenn sie natürlich nicht mehr so speziell unterwegs sind, wie sie in den 80ern waren, sind sie trotzdem eben eine der wichtigsten Bands überhaupt, weil sie Metal salonfähig gemacht haben. Da kann man zu stehen, wie man will, aber dieses, dass sie das gemacht haben, das kann man denen nicht nehmen. Und da haben sie etwas ganz, ganz Wichtiges getan für diese Musik, wo auch viele andere große Bands von partizipieren, weil zum Beispiel auch Iron Maiden, die wären niemals so erfolgreich gewesen, hätten Metallica die Tür nicht aufgemacht.
Definitiv. So. Also die haben sehr viel durch dieses Black Album natürlich Metal salonfähig gemacht. So, und vor allem, ich muss mal aufstoßen.
Das ist kein Wunder bei dem Höllengetränk, was du hier gemixt hast, ey. Du sübbelst das auch weg wie nix. Und ich bin normalerweise ein wirklich absoluter Whisky-Cola-Trinker, aber Whisky-Cola macht mich fertig.
Was man natürlich auch nochmal sagen muss, ist, dass es natürlich auch dazu geführt hat, das Black Album, um das kurz abzuschließen, dass man mit Metal auch sehr gut Geld verdienen konnte.
Klar.
Was auch dazu geführt hat, dass...
Willst du denn gehen, Kollege Fleming? Nee. Oder
was natürlich
soll ich
auch
einen Eimer holen?
Was natürlich auch dazu geführt hat, dass es deutlich mehr gepusht wurde.
Na klar. Aber dann ist wiederum die Frage, ist das gut oder schlecht?
Das war jetzt neutral. Also ja. Es sollte überhaupt nicht Dings rüberkommen. Es ist einfach eine neutrale Aussage.
Ich habe jetzt noch ein lustiges What-If und ein ernstes What-If. Welches zuerst?
Nimm erst das Ernste, weil danach kann ich lachen.
Okay, gut. Also das Ernste ist, damit haben wir vorhin schon angefangen, Jimi Hendrix. Was wäre gewesen, wenn Jimi Hendrix am 18. September 1970 im Apartment seiner deutschen Freundin Monika Dannemann nur die normalen Drogen genommen hätte, die er sonst auch genommen hat, nämlich ein bisschen Hasch, bisschen hier, womit er sich auskannte und nicht noch Vesparax. Vesparax war ein Schlafmittel, was direkt nach dem Tod von Jimi Hendrix verboten wurde, weil es viel zu stark war und weil es wirklich ganz, ganz schlimme Dinge drin hatte, die eben mit solchen Sachen der Drogen so stark kumulieren, dass du daran stirbst, was bei Jimi Hendrix auch passiert ist. Also, hätte der das nicht genommen, wäre ganz normal wieder aufgewacht mit 27 Jahren. Damals hat er den Club 27 gegründet, war der erste, der eben mit 27 gestorben ist. Dann sind viele weitere leider gefolgt, wie Janis Joplin zum Beispiel und Kurt Cobain. Was wäre gewesen, wenn der einfach weitergemacht hat? Denn der Vertrag stand schon für die neue Band Help. War dir das klar? Kennst du die Band Help?
Nee.
Sie sind dann als ELP nur losgegangen. Emerson, Lake & Palmer.
Ach, das.
Und eigentlich sollten sie Hendrix, Emerson, Lake & Palmer
loslegen.
Und stell dir mal vor.
Da lerne ich hier noch was.
Stell dir mal vor, Help ist auch ein perfekter Name für die 70er Jahre. Es war 1970. Stell dir mal vor, die wären dann losgezogen mit Hendrix als Gitarrist, Emerson, Lake und Palmer und hätten dann losgelegt. Die wären wahrscheinlich die Doors geworden. Die hätten das gemacht, was die Doors in den 70ern gemacht haben. Oder Led Zeppelin. Ich glaube, diese Band mit Hendrix in seiner absoluten Blüte, als Gitarrist, mit diesem Spiel, was sonst keiner hatte in der Varianz, die wären durch die Decke gegangen.
Ich muss sagen, ich kenne mich mit Hendrix dafür zu wenig aus. Die Frage, die ich mir stelle dazu ist, ich kenne Hendrix nur als Hendrix. Ich weiß nicht, inwieweit der bis dato mit seinen umstehenden Musikern interagiert hat. Hätte er das gekonnt? Kann er das? Oder war es im Prinzip ein geiler Gitarrist, der sozusagen überspitzt sich Session-Musiker gebucht hat, weil das ist ja auch
eine
Frage.
Ja, mit seiner Experience schon relativ lang und relativ viel zusammen gemacht.
Okay, also das heißt...
Er muss schon der Boss sein, aber ich denke, das wäre er auch gewesen. Bei Help. Also das hätte ein ganz scharfes Teil werden können. Und Emerson,
das
Lake
ist ja
Palmer,
wie Nitro und Glycerin, was du zusammenbringst.
Also Emerson, Lake und Palmer sind okay, so ist jetzt aber auch keine Überband, hätten, glaube ich, aber einen ganz anderen Sound gehabt, als den sie dann hatten. Viel edgiger, Also viel gitarrenlastiger und deshalb auch rauer. Und ich glaube, das hätte richtig gut werden können.
Das glaube ich auch. Also, tatsächlich. Also
das wäre nochmal ein richtiges anderes Element in den 70er Jahren gewesen, wo ja so viel aufeinander geknallt ist. Gerade am Anfang, 1970, musst du dir mal überlegen, da war das Comeback von Elvis, war Anfang der 70er noch. Die Beatles waren gerade noch so halbwegs da. Die Stones waren am Start, Led Zeppelin waren da. Die Doors kamen. Pink Floyd hat mitgemischt. Das war ein ganz heißes Eisen. Und dann die da reingeballert mit Hendrix dabei. Wow. Ich glaube, das wäre richtig nach vorne gegangen.
Das könnte gut sein. Die wären durchgestartet.
Das ist nämlich, glaube ich, auch ein What-If, was kaum einer auf der Pfanne hatte, dass da schon die Verträge unterzeichnet waren.
Ich glaube, das ist aber in dem Sinne, wie sagt man, also es ist mega spannend, aber es ist natürlich so weit weg.
Er hätte nur Vesperax nicht nehmen müssen.
Naja, ich meine, es ist so weit weg, weil die eine Band hatte ja, also Emerson, Lake und Palmer kenn ich, obwohl ich sie nicht kenne. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Du weißt, dass es sie gab. Du kannst jetzt aber maximal einen Song nennen.
Welchen?
Ja, den einen. den ruhigen hier, Dingens. Komme ich gleich drauf. Aber genau das ist tatsächlich auch der Song, den es wahrscheinlich mit Hendrix niemals gegeben hätte.
Mhm.
So. Die wären komplett anders gewesen und das waren damals alles bekannte Musiker und man hat darauf gewartet, dass diese Band an den Start geht. Und das finde ich bei What Ifs nämlich auch so krass, das ist genau dasselbe wie mit dem Peak-Ass bei Hammett und Burton. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Und in dem Fall ist es das Vesperax. Machen wir uns nichts vor, alles andere hat er sonst auch eingeschmissen, der wusste, was er verträgt. Aber diese Schlaftabletten, weil er nicht pennen konnte, nach dem Frühstück. Ja, der hat noch mit ihr gefrühstückt, sie ist Zigaretten holen gegangen und dann wollte er noch mal pennen, weil er die Nacht nicht viel Schlaf hatte. Dann hat das eingeworfen und das hat alles kaputt geballert in seinem Kopf und dann war es das. Als sie wieder kam, war er schon tot. So, und nur diese Schlaftabletten, hätte er die nicht genommen, wäre das wahrscheinlich wirklich noch weitergegangen. Wie gesagt, die Verträge waren unterzeichnet, es hätte losgehen können. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du echt so denkst, Mann, da hätte die Musikgeschichte wirklich ganz anders geschrieben werden können.
Definitiv.
So.
Ich habe noch eins.
Na, hau raus.
Was wäre, wenn Kurt Cobain...
Oh.
Sich nicht erschossen hätte.
Ja, auch darüber habe ich nachgedacht. Auch darüber
ist auch erwartbar.
Auch also. Darüber habe ich nachgedacht. Und ich glaube, auch da kommen wir wieder auf dasselbe, was wir schon bei den Beatles und bei Led Zeppelin gemacht haben. Ich finde, du hast zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann 1994 erschossen hat, war die Hochphase von Nirvana im Prinzip schon durch. Und er war auch am Ende dessen, was er leisten kann. Glaube ich. Also der war fertig. Der hat ja eine absolute Menschenphobie. Der konnte ja einfach nicht mit Menschen. Ich meine, Kurt Cobain, das musst du dir mal reinziehen, Kurt Cobain ist in den Supermarkt gegangen, hat sich rohes Fleisch gekauft, ist in den Wald gegangen, hat das an einen Baum getackert und hat mit einem Schrotgewehr darauf geschossen. Also sorry, also bei dem war wirklich nicht mehr, da war wirklich einiges wirklich extrem im Eimer. Und der hat ja auch seinen Abschiedsbrief nicht an seine Tochter geschrieben oder an seine Frau, sondern an Bodder. Seinen imaginären Freund. Ja, also der hatte nicht mehr alle...
Genie und Wahnsinn, ne?
Ja, natürlich, aber ich glaube, die Geniephase war durch. Glaubst du wirklich, Nirvana hätte noch ein gutes Album rausgebracht?
Niemals.
Und
jetzt kommt die Frage, die ich habe mir nämlich genau natürlich ein paar Notizen gemacht. Und ich habe mich gefragt, sag mir mal, außer Heart-Shaped Box,
Ui.
Ein Lied von In Utero?
In Utero.
Also so... Auch dieses Album, also ist ja schon, obwohl es das noch gibt, ist ja schon in Vergessenheit. Hätte der Typ sich nicht erschossen und also wäre dieser Hype dadurch nicht groß gewesen, hätte der, also ich musste sofort
erkennen. Der wollte das doch auch anders nennen, der wollte das Go Fuck genau. Yourself nennen
nee,
oder so.
Nee, der
wollte
es I Hate Myself and I Want to Die.
Genau, I Hate Myself and I Want
gesagt,
to Die.
Das ist nicht der... Titel, mit dem wir...
Aber hätte er es gemacht, hätte es sich auf jeden Fall mehr verkauft.
Im Nachhinein
Na,
schon.
Ja.
Aber
wow.
Also meiner Meinung nach wäre das eine Band, mir ist sofort Silverchair eingefallen. Kennst du noch Silverchair?
Nein.
Genau, und deswegen kennst du sie nicht, weil die waren nach Nirvana Weltklasse, hatten ein, zwei gute Alben und dann hat der Typ irgendwie Rheuma bekommen, der Sänger ist auch Bassist. Gute Band, also wirklich.
Okay.
Aber so Post-Grunge
und
sind dann einfach, weil sie es nicht mehr so richtig hinbekommen haben und so ausgefadet. Und das war ja auch das, was Kurt Cobain gesagt hat. Ne? Ich will lieber mit einem Knall
genau.
weggehen, als langsam ausfaden.
Langsam zu verglühen.
Und ich glaube, das ist das, was, also ich glaube, von Nirvana würde heute, Natürlich würde noch jemand auf irgendeiner Retro-Party,
Aber du, ich weiß, worauf du hinaus willst und du hast recht.
Würde ich auch sagen. Ich würde immer sagen, ich habe recht. Das sind die schönsten drei Worte,
du hast
recht.
Das wieder nicht, aber in dem Fall absolut. Ich denke, die hätten ihr, also nicht die, sondern er. Er hätte ihr Erbe komplett zerschreddert. Und auch da sind
wir... Die waren musikalisch auch am Ende. Also das war auserzählt. Die Geschichte war auserzählt.
Ja, total. Und wir wollen jetzt nicht sagen, er hat ihnen Gefallen getan damit, aber ich glaube auch wirklich,
niemals,
für ihn gab es auch keinen Ausweg, denn der war einfach wirklich, da war wirklich einiges schiefgelaufen bei dem und er hat seinen Beitrag zur Musik gemacht, er wird immer seinen Platz in der Rockgeschichte haben und aber wirklich mit Nirvana wäre es nicht besser geworden danach.
Aber einen muss ich jetzt noch stellen, ich dachte, du stellst den.
Was? Queen, Freddie Mercury?
Nein, was wäre, wenn Bon Scott nicht gestorben wäre?
Habe ich auch drüber nachgedacht und auch ich, bin ich gleich wieder genau bei der gleichen Geschichte. Ich glaube auch, mit Bon Scott wären die niemals durch die 80er gekommen.
Glaube ich
niemals.
Auch.
Also vom Style her nicht. Und also der hätte auch, also der hätte einen anderen Weg gefunden, mal ganz ehrlich. Der war, gut, er ist jetzt da erfroren in diesem Auto. Aber der hat ja vorher schon einen riesen Motorradunfall gehabt, wo es ihn fast zerlegt hätte. Und der war so krass unterwegs, der hätte einen anderen Weg gefunden, um abzutreten.
Ich glaube auch, dieses Album Back in Black, das ist ja zum großen Teil, sagt man ja, vom Songwriting auch noch von ihm. Also von Bon Scott.
Ja.
Aber wer Bon Scott nicht gestorben, hätte es nicht dieses mediale Echo gegeben.
Genau.
Und alle hätten so drauf gewartet. Und durch dieses Überalbum Back in Black, weil alle gesagt haben, so, die bringen nichts mehr, der Sänger ist tot, was soll da noch kommen? Wäre der nicht gestorben, hätten alle gesagt, okay, das ist das nächste gute Album.
Gut. Wenn überhaupt.
Genau, aber es wäre halt
weil
nicht
es war ja das Album nach Highway to Hell, korrigiere mich.
Ja, ist so, genau.
Es wäre wahrscheinlich sogar eher untergegangen.
Ich weiß es nicht, aber zumindest war es so, dass alle dachten, die sind am Ende und dann kommt der nächste Banger und alle so, wow. Und so wäre es so gewesen, ach, das ist das nächste gute Album. Warten wir mal auf das nächste. Und das nächste war For Those About to Rock. Und das ist tatsächlich, da muss ich selbst als AC/DC-Fan mich schon sehr durchquälen. Also ich sag mal, nach Lied 3, naja, da muss ich noch 2, 3 von den Dübeln hier trinken, um mich da wach zu halten. Sag ich mal. Nein, also ist ein gutes Album, aber da ist schon, also ich glaube, wie
es
du sagst, sie wären, also... Sie hätten zumindest nicht den Kredit gehabt, weil man muss ehrlich sagen, das nächste gute Album, wirklich gute Album war Razor's Edge, das war 90. Die 10 Jahre hätten sie bei den Fans
Lever
keinen Kredit
nicht.
Gehabt.
Gar keinen Fall. Jan, da bin ich ganz bei dir.
Ah, oh, schön.
So, jetzt noch was Lustiges zum Ende. Pass auf, was wäre, also kennst du Elmer Valentine? Wahrscheinlich nicht. Elmer Valentine war 1964 der Chef im Whiskey A Go-Go Club.
Okay.
Und er wollte seinen Gästen, der Whiskey A Go-Go Club, Riesenclub in Los Angeles, und er wollte seinen Gästen was ganz Besonderes, nämlich eine DJin präsentieren. Und die konnte nicht. Den einen Abend war die verhindert. Und dann hat er gesagt, Mensch, Leute, das ist ja scheiße. Ich will unbedingt aber einen weiblichen DJ haben. Und dann hat er seine Tänzerin genommen, sein Cigarette Girl, Patty Brockhurst. Und hat gesagt, pass auf, du musst jetzt an den Plattenteller. Ich will eine Frau, die am Plattenteller ist, das habe ich den Leuten versprochen. Am Ende ist mir egal, wie es ist. So, Whiskey Go-Go ist relativ klein. Deshalb hat sich dieses Pult in einem gläsernen Kasten aus Platzgründen über der Tanzfläche befunden. Und sie ist dort hingegangen und hat sich aber zu der Musik bewegt, weil das ist, was ein Cigarette Girl im Whiskey Go Go Club macht. Und weil das Publikum das so abgefeiert hat, nämlich diese Tänzerin quasi in dem gläsernen Kasten, hat er mehrere von diesen Käfigen gemacht und junge Frauen darin tanzen lassen. Und das ist nämlich die Geburt der Go Go Girls. Dadurch sind die Go Go Girls entstanden. Nur weil eine DJ 1964 abgesagt hat, sind die Go Go Girls erfunden worden. Stell dir vor, die hätte gekonnt. Dann hätte es keinen Tanz an der Stange gegeben, Jan. Das hätte alles verändert.
Wie, das gibt's, Tanz an der Stange?
Ich frage für einen Freund. Also, das wäre, was für eine Story, oder? Das gibt's doch nicht. Stell dir mal vor, es hätte den Tanz an der Stange nicht gegeben. Keine Go-Go Girls. Das hätte den Rock'n'Roll der 70er und 80er Jahre auf ein großes verändert, bin ich der festen Überzeugung.
Auf jeden Fall. Das ist gruselig.
Ja.
Aber das sagt man ja auch, Evolution ist ja Trial and Error, also dem einen fällt das Fleisch ins Feuer und der sagt danach auf einmal, boah, das schmeckt geil, das ist ja nicht geplant. Nee. Und stell dir mal vor, sowas wäre nicht passiert.
Du meinst, dass das Fleisch in Feuer fällt?
Oder dass niemand in dieser Kiste getanzt hätte.
Ja, dass Paddy den Tag Kopfschmerzen gehabt hätte und gesagt hätte, nö, ich bewege mich nicht, ich leg da ein bisschen was hin. Also wieder so eine Kleinigkeit. Und die Go-Go Girls wären nicht erfunden. Kein Tanz an der Stange. Der ganze Rock'n'Roll wäre nicht mehr dasselbe. From Dusk Till Dawn. Selma Hayek hätte nicht da getanzt, so, weil man nicht gewusst hätte, dass es das überhaupt gibt. Mit der Schlange um den Hals.
Und kann man sich das, also gibt es das auch heute noch, diesen Tanz an der Stange?
Diesen Tanz, kann man das irgendwo sehen?
Also würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht.
Gibt es das tatsächlich offiziell?
Ich oder muss ich dafür nach L.A.?
Hausaufgabe fürs nächste Mal, google das doch mal. Google doch mal, Tanz an der Stange.
Von der beruflichen, genau. Vom beruflichen
ich
Rechner?
Ich frage für einen Freund, also wie kann man sich das denn angucken heutzutage? Jan googelt das zur nächsten Folge und wir hatten ein paar schöne What-Ifs. Ich glaube, auch davon könnte es nochmal eine zweite Folge geben irgendwann. Da gibt es nämlich noch jede Menge andere Bands. Ich habe viele noch gefunden, wo man noch hätte drüber sprechen können. Black Tooth Grin ist ekelhaft.
Ich tue 2 Euro einfach mal so in die Kiste.
Ja, das ist in Ordnung.
Ist nicht ekelhaft, das ist ein gutes Getränk.
Nee, du kannst meinen auch noch trinken, es fehlen auch die Eiswürfel. Aber wir haben Black Tooth Grin ausprobiert, Black Lives Matters. Leute, lasst das nicht zu schnell jetzt wieder von der Bildfläche verschwinden, denn da muss sich was ändern. Und wir hören uns nächste Woche zur Folge 16.
Das würde mich sehr freuen.
Eine schöne Woche, macht's gut.
Tschüss.